Die verborgene Geschichte des 40. Verses, Zahl 7, 11 und 22.
Daniel Kapitel 11, Vers 16 und Vers 22 stimmen beide mit dem bald kommenden Sonntagsgesetz überein. Die Erfüllung von Vers 10 im Jahr 1989 führte zum ukrainischen Krieg im Jahr 2014, dargestellt durch die Erfüllung des Kampfes von Rafia aus Vers 11 im Jahr 217 vor Christus. Vers 11 bis Vers 16 ist auch Vers 11 bis Vers 22, somit wird die verborgene Geschichte von Vers 40, wie sie in den Versen 11 bis 16 dargestellt wird, auch als die Geschichte von Vers 11 bis 22 dargestellt. Die verborgene Geschichte von Vers 40 wird durch die Verse 11 bis 22 dargestellt.
Kapitel 11 bis 22.
Jene verborgene Geschichte wird auch in den Kapiteln 11 bis 22 der Genesis, des Matthäusevangeliums, der Offenbarung und in das Leben Jesu dargestellt. Diese vier Zeugen der Kapitel 11 bis 22 stimmen mit der verborgenen Geschichte überein. Denn die verborgene Geschichte sind die Verse 11 bis 22 in Daniel 11. Das Zentrum der vier Zeugen kennzeichnet stets das Zeichen des Bundes, beginnend mit dem durch Nimrod in Kapitel 11 der Genesis dargestellten Bund des Todes und endend mit der Hure Roms in Kapitel 17 der Offenbarung.
17.
Mit Ausnahme des Matthäus kennzeichnen die vier Zeugen das 17. Kapitel als den Mittelpunkt des Zeitraums, den sie veranschaulichen. Die Zahl 17 findet sich auch dreimal in den drei 250-jährigen Prophetien, die 457 vor Christus, 64 und 1776 begannen. Zwei dieser Linien, die erste und die letzte, weisen auf einen Mittelpunkt hin, wenn die erste Linie von 457 vor Christus im Jahr 207 vor Christus endete und die letzte Linie von 1776 im Jahr 2026 endet. 207 vor Christus lag zwischen den Schlachten von Rafia und Panium, und 2026 ist die Mitte der Amtszeit des letzten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Innerhalb der drei 250-jährigen Linien regierte Ptolemäus 17 Jahre. In Neros Linie liegen zwischen 313 und 330 17 Jahre und zwischen der Schlacht von Rafia im Jahr 217 vor Christus und der Schlacht von Panium im Jahr 200 vor Christus lagen 17 Jahre. Drei der vier Zeugen der Kapitel 11 bis 22 kennzeichnen ihren exakten Mittelpunkt als Kapitel 17. Daher wird die verborgene Geschichte von Vers 40 in den Versen 11 bis 22 desselben Kapitels dargestellt, und die vier Zeugen der Kapitel 11 bis 22 stimmen mit eben diesen Versen überein. Die Erfüllung jeder der drei 250-jährigen Weissagungen stimmt mit derselben Geschichte überein. Der Mittelpunkt wird als Wegmarke hervorgehoben, und er wird insbesondere als das Symbol des Bundes und des Siegels des Volkes Gottes gekennzeichnet.
Daniel 12.
Die Verse 7, 11 und 12 von Daniel Kapitel 12 kennzeichnen den letzten Zeitraum der Versiegelung der 144.000. Vers 7 kennzeichnet den 31. Dezember 2023, Vers 12 kennzeichnet den 18. Juli 2020. Die Zerstreuung aus Vers 7, die am 31. Dezember 2023 endete und am 18. Juli 2020 begonnen hatte, wurde im Alpha und Omega der drei Verse prophetischer Zeit dargestellt, die sich in Daniel 12 befinden. Der mittlere Vers von 1290 Jahren kennzeichnet die Geschichte von 1989 bis zum bald kommenden Sonntagsgesetz als 30 und sodann 1260 bis zum Ende der menschlichen Gnadenzeit. 30 Jahre, die das Alter des Priestertums der 144.000 darstellen, und 1260 Jahre, die die symbolischen 42 Monate von Offenbarung 13 vorbildlich darstellen. Die doppelte Weissagung von 30, gefolgt von 1260 Jahren, ist ein Symbol für Abrahams und Paulus, doppelte Bundesweissagung von 400 und 430 Jahren. Der Mittelpunkt der drei Zeitverse in Daniel 12 stellt die Rebellion des 13. Buchstabens dar und betont zugleich den Bund und die Versiegelung der 144.000. Die drei Verse stimmen auch mit der verborgenen Geschichte überein und fügen ein weiteres Zeugnis für die Betonung hinzu, dass der Mittelpunkt ein Symbol des Bundes ist.
Frühling und Herbst.
Zu all diesen Linien müssen wir die drei Zeugen der Frühlings- und Herbstfeste in 3. Mose 23 einbeziehen, die mit der pfingstlichen Zeit in der Geschichte des Kreuzes in Übereinstimmung gebracht und mit ihr verbunden sind. Dort ist das Kapitel das 23., was ein Symbol für Christi Sühnewerk ist. Das Kapitel setzt sich aus 44 Versen zusammen, die sinnbildlich den 22. Oktober 1844 darstellen. Der 22. Oktober entspricht 22 Tagen im Oktober, beginnend mit dem ersten Tag und endend mit dem 22. Tag, und trägt somit die Beglaubigung des hebräischen Alphabets. Da der Oktober der 10. Monat ist, ergibt die Multiplikation mit dem 22. Tag 220. Im hebräischen Kalender war der 10. Tag des 7. Monats der Versöhnungstag, und 10 mal 7 ist 70, ein Sinnbild der Gnadenzeit. Die 2300 Jahre endeten 1844, als der dritte Engel eintraf, wie es durch das dritte Dekret, das diese Zeitspanne einleitete, vorgebildet war. Es waren 70 Wochen als Gnadenzeit bestimmt, die dem alten, buchstäblichen Israel zu Beginn der 2300 Tage zugeteilt wurden, und am Ende jener Tage wurde die Gnadenzeit für das moderne geistliche Israel durch den 10. Tag des 7. Monats dargestellt, was 70 entspricht. Der 22. Oktober 1844 ist ein Vorbild des bald kommenden Sonntagsgesetzes, und dort endet die symbolische 70-jährige Gnadenzeit für den 7. Tags Adventismus, wie sie für die Juden endete, als Stephanus gesteinigt wurde. 1844 stellt einen Zeitraum dar, in dem zwei Engel eintrafen, der zweite bei der ersten Enttäuschung und der dritte bei der großen Enttäuschung. 44 stellt eine zweifache Botschaft dar, wie sie durch die Nachricht aus Osten und Norden in Vers 44 von Daniel 11 versinnbildlicht wird. Levitikus 23 besteht aus 44 Versen, die die heiligen Feste in Frühling und Herbst unterteilen. Diese 44 Verse stellen eine zweifache Botschaft dar. Die beiden Jahreszeiten werden durch je 22 Verse dargestellt, sodass sowohl die Frühlings- als auch die Herbstfeste die 22 Buchstaben des hebräischen Kalenders darstellen. Wenn diese beiden Zeugen von 22 Versen zusammengebracht werden zusammen mit der pfingstlichen Jahreszeit, bringen sie einen Rahmen von drei Schritten hervor. Der erste Schritt ist ein Wegzeichen, das aus drei Teilen besteht, gefolgt von fünf Tagen, ebenso wie das letzte der drei Wegzeichen. Das mittlere Wegzeichen sind die 30 Tage der Unterweisung von Angesicht zu Angesicht durch Christus mit denen, die als Priester zum Dienst in der triumphierenden Gemeinde gesalbt werden. Levitikus 23 stimmt mit der verborgenen Geschichte von Vers 40 überein.
Mittelpunkte.
Der Mittelpunkt der Linie von Kapitel 11 bis Kapitel 22 der Genesis ist Kapitel 17, wo der zweite Schritt des dreistufigen Bundes Abrahams und das Zeichen der Beschneidung eingesetzt wurden. Das exakte Zentrum aller Verse, die sich von Kapitel 11 bis 22 befinden, ist 1. Mose 17,22.
Aber meinen Bund will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären wird. Und er hörte auf, mit ihm zu reden, und Gott fuhr auf von Abraham. 1. Mose 17,22.
Gott begann in Vers 1 zu Abraham zu reden, und er beendete sein Gespräch in Vers 22, so wurde der gesamte Dialog des Bundes der Beschneidung in den prophetischen Zusammenhang der 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets gestellt, während das Thema der 22 Verse der Ritus der Beschneidung war, der am 8. Tag vollzogen werden sollte. Das Zentrum oder der Mittelpunkt der Stelle in Genesis ist Gottes Bundesbeziehung zu den 144.000, dargestellt durch Abrahams Bund der Beschneidung. Der Mittelpunkt der Reihe der Kapitel 11 bis 22 in Genesis ist Kapitel 17, und der absolute Mittelpunkt des Kapitels ist Vers 22, wo Gott sein Gespräch über den Bund mit Abraham beendet, wodurch der Mittelpunkt in den Zusammenhang des hebräischen Alphabets mit seinen 22 Buchstaben gestellt wird. Der Mittelpunkt dieser 22 Verse ist natürlich Vers 11.
Und ihr sollt das Fleisch eurer Vorhaut beschneiden, und das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. 1. Mose 17,11.
Die Mittelpunkte der vier Abschnitte der Kapitel 11 bis 22 in der Bibel umfassen drei Verse, um den Gedanken des Mittelpunktes zu vervollständigen.
Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt das Fleisch eurer Vorhaut beschneiden, und das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Und jedes Knäblein im Alter von 8 Tagen soll bei euch beschnitten werden, alles, was männlich ist in euren Geschlechtern, sei es im Hause geboren oder um Geld erkauft von irgendeinem Fremden, der nicht von deinem Samen ist. 1. Mose 17, 10, 12.
Ein Zeichen ist ein Sinnbild, das ein Panier repräsentiert. Die Textstelle handelt von dem Panier, nämlich den 144.000. Das männliche Kind sollte am 8. Tag beschnitten werden, ebenso wie der Bund Noahs mit den 8 Seelen in der Arche geschlossen wurde, so wird die Zahl 8 verwendet, um den noachitischen Bund mit dem abrahamitischen Bund zu verknüpfen. Sie sollen Philadelphia sein, denn sie sollen beschnitten werden, was Paulus als das Sinnbild der Kreuzigung des Fleisches kennzeichnet. Wenn das Fleisch gekreuzigt ist, ist Christi Gottheit im Innern, und diese Verbindung ist das Panier, denn wie Schwester White sagt, wenn Christi Charakter in seinen Kindern vollkommen wiedergespiegelt ist, wird er kommen, um sie zu sich zu nehmen.
Die menschliche Natur ist verderbt und wird von einem heiligen Gott mit Recht verurteilt. Doch ist für den reuigen Sünder Vorsorge getroffen, damit er durch den Glauben an das Sühnopfer des eingeborenen Sohnes Gottes Vergebung der Sünden empfangen, Rechtfertigung finden, die Aufnahme in die himmlische Familie erhalten und ein Erbe des Reiches Gottes werden kann. Die Umgestaltung des Charakters wird durch das Wirken des Heiligen Geistes vollbracht, der auf den Menschen einwirkt und ihm, seinem Verlangen und seiner Zustimmung gemäß, eine neue Natur einpflanzt. Das Bild Gottes wird in der Seele wiederhergestellt, und Tag für Tag wird er durch die Gnade gestärkt und erneuert und befähigt, den Charakter Christi in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit immer vollkommener wiederzuspiegeln. Das Öl, dessen jene so sehr bedürfen, die als törichte Jungfrauen dargestellt werden, ist nicht etwas, das äußerlich aufgetragen werden kann. Sie müssen die Wahrheit in das Heiligtum der Seele hineinbringen, damit sie reinige, veredle und heilige. Es ist nicht Theorie, die sie benötigen, es sind die heiligen Lehren der Bibel, die nicht ungewisse, zusammenanglose Lehrsätze sind, sondern lebendige Wahrheiten, die ewige Belange umfassen, welche in Christus ihren Mittelpunkt haben. In ihm ist das vollständige System göttlicher Wahrheit. Die Errettung der Seele durch den Glauben an Christus ist der Grund und die Säule der Wahrheit. Diejenigen, die wahren Glauben an Christus ausüben, offenbaren ihn durch Heiligkeit des Charakters, durch Gehorsam gegen das Gesetz Gottes. Sie erkennen, dass die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, bis in den Himmel reicht und die Ewigkeit umspannt. Sie verstehen, dass der Charakter des Christen den Charakter Christi darstellen und voller Gnade und Wahrheit sein soll. Ihnen wird das Öl der Gnade mitgeteilt, das ein niemals versagendes Licht erhält. Der Heilige Geist im Herzen des Gläubigen macht ihn vollkommen in Christus. Es ist kein eindeutiger Beweis dafür, dass ein Mann oder eine Frau ein Christ ist, nur weil er unter aufregenden Umständen tiefe Bewegung zeigt. Wer christusähnlich ist, hat ein tiefes, entschiedenes, beharrliches Element in seiner Seele und zugleich ein Empfinden seiner eigenen Schwachheit, und er wird nicht vom Teufel getäuscht und irregeführt, sodass er auf sich selbst vertraut. Er besitzt Erkenntnis des Wortes Gottes und weiß, dass er nur dann sicher ist, wenn er seine Hand in die Hand Jesu Christi legt und fest an ihm festhält. Der Charakter wird in einer Krise offenbar. Als die ernste Stimme um Mitternacht verkündigte, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen, fuhren die schlafenden Jungfrauen aus ihrem Schlummer auf, und es zeigte sich, wer sich auf das Ereignis vorbereitet hatte. Beide Parteien wurden unversehens überrascht, aber die eine war für den Notfall vorbereitet, und die andere wurde ohne Vorbereitung befunden. Der Charakter wird durch die Umstände offenbar. Notlagen bringen das wahre Metall des Charakters zum Vorschein. Irgendein plötzliches und unerwartetes Unglück, ein Verlust durch Todesfall oder eine Krise, irgendeine unvorhergesehene Krankheit oder Qual, etwas, das die Seele dem Tod von Angesicht zu Angesicht gegenüberstellt, wird die wahre innere Beschaffenheit des Charakters ans Licht bringen. Es wird offenbar werden, ob wirklicher Glaube an die Verheißungen des Wortes Gottes vorhanden ist oder nicht. Es wird offenbar werden, ob die Seele durch Gnade getragen wird, ob Öl in dem Gefäß mit der Lampe ist. Zeiten der Prüfung kommen über alle. Wie verhalten wir uns unter der Erprobung und Bewährung Gottes? Erlöschen unsere Lampen? Oder halten wir sie noch brennend? Sind wir für jeden Notfall bereit durch unsere Verbindung mit ihm, der voll Gnade und Wahrheit ist? Die fünf klugen Jungfrauen konnten den fünf törichten Jungfrauen ihren Charakter nicht mitteilen. Der Charakter muss von uns als Einzelnen gebildet werden. Er kann nicht auf einen anderen übertragen werden, selbst wenn der Besitzer bereit wäre, dieses Opfer zu bringen. Es gibt vieles, was wir füreinander tun können, solange die Gnade noch verweilt. Wir können den Charakter Christi darstellen. Wir können den Irrenden treue Warnungen geben. Wir können zurechtweisen, tadeln, mit aller Langmut und Lehre, indem wir die Lehren der Heiligen Schrift dem Herzen nahebringen. Wir können herzliche Anteilnahme schenken. Wir können miteinander und füreinander beten. Indem wir ein umsichtiges Leben führen, indem wir einen heiligen Wandel bewahren, können wir ein Beispiel dafür geben, was ein Christ sein soll, aber niemand kann einem anderen seine eigene Prägung des Charakters geben. Lasst uns die Tatsache gebührend bedenken, dass wir nicht als Gruppen, sondern als Einzelne gerettet werden sollen. Wir werden nach dem Charakter gerichtet werden, den wir gebildet haben. Es ist verhängnisvoll, es zu versäumen, die Seele auf die Ewigkeit vorzubereiten und die Versöhnung mit Gott bis auf das Sterbebett aufzuschieben. Durch die täglichen Vorgänge des Lebens, durch den Geist, den wir offenbaren, bestimmen wir unser ewiges Geschick. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Wenn wir Christus zu unserem Vorbild gemacht haben, wenn wir gewandelt und gewirkt haben, wie er uns in seinem eigenen Leben ein Beispiel gegeben hat, werden wir imstande sein, den ernsten Überraschungen zu begegnen, die in unserer Erfahrung über uns kommen werden, und von Herzen zu sagen, nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es ist in der Gnadenzeit, der Zeit, in der wir leben, dass wir die Bedingungen der Erlösung ruhig betrachten und entsprechend den in dem Wort Gottes niedergelegten Voraussetzungen leben sollten. Wir sollten uns selbst Stunde um Stunde und Tag durch sorgfältige Zucht erziehen und schulen, jede Pflicht zu erfüllen. Wir sollten mit Gott und mit Jesus Christus, den er gesandt hat, vertraut werden. In jeder Prüfung ist es unser Vorrecht, auf den zurückzugreifen, der gesagt hat, er ergreife meine Stärke, damit er Frieden mit mir mache, und er wird Frieden mit mir machen, der Herr sagt, er sei williger, uns den Heiligen Geist zu geben, als Eltern willig sind, ihren Kindern Brot zu geben. So lasst uns denn das Öl der Gnade in unseren Gefäßen bei unseren Lampen haben, damit wir nicht unter denen gefunden werden, die als törichte Jungfrauen dargestellt sind und nicht bereit waren, dem Bräutigam entgegenzugehen. Review in Herald, 17. September 1895.
Das Feldzeichen der 144.000, die durch Abrahams Beschneidung und die acht Seelen auf der Arche vorgebildet wurden, sind die klugen Jungfrauen im Gleichnis, die in der bald hereinbrechenden Krise den Charakter Christi vollkommen widerspiegeln. Es ist nur angemessen, dass Schwester White den Abschnitt mit einem Hinweis auf Jesaja abschloss, denn es handelt sich um eine Stelle, die sich unmittelbar auf die Zeit der Versiegelung der 144.000 bezieht.
An jenem Tage singet von ihr ein Weinberg von rotem Wein. Ich, der Herr, behüte ihn, ich bewässere ihn alle Augenblicke, damit ihm niemand schade, behüte ich ihn Nacht und Tag. Grimm ist nicht in mir, wer wollte mir Dornen und Disteln im Kampf entgegenstellen? Ich würde sie durchschreiten, ich würde sie allesamt verbrennen. Oder er ergreife meine Stärke, damit er Frieden mit mir mache, ja, Frieden wird er mit mir machen. Die aus Jakob werden Wurzel fassen, Israel wird blühen und knospen und den Erdkreis mit Frucht erfüllen. Hat er ihn geschlagen, wie er die schlug, die ihn schlugen? Oder ist er getötet worden nach der Schlachtung derer, die von ihm getötet wurden? Mit Maßen, als du es verstoßest, rechtest du mit ihm, seinen heftigen Wind hält er zurück am Tage des Ostwindes. Darum wird dadurch die Ungerechtigkeit Jakobs gesühnt werden, und dies ist die ganze Frucht, dass seine Sünde weggenommen werde, wenn er alle Steine des Altars wie zerschlagene Kalksteine macht, so dass die Aschern und Bildsäulen nicht wieder aufgerichtet werden. Doch die feste Stadt wird verödet sein, die Wohnstätte verlassen und hingeworfen wie eine Wüste, dort wird das Kalb weiden, und dort wird es labern und ihre Zweige abfressen. Wenn ihre Äste verdorrt sind, werden sie abgebrochen, Frauen kommen und zünden sie an. Denn es ist ein Volk ohne Einsicht, darum wird der, der es gemacht hat, sich seiner nicht erbarmen, und der, der es gebildet hat, wird ihm keine Gnade erweisen. Jesaja 27, 2,11.
Am Tag des Ostwindes, wenn die Schuld Jakobs hinweggetan wird und die andere Klasse des Volkes ohne Einsicht gesammelt und verbrannt wird, ist die Zeit der Versiegelung der 144.000. In jener Zeit kann der, welcher Frieden mit Christus zu machen begehrt, dies tun, doch die letzten Bewegungen sind rasche. Die Priester sollten 30 Jahre alt sein, wenn sie ihren Dienst begannen, und die 144.000 sind das königliche Priestertum des Petrus, das in den letzten Tagen den Bund mit Gott erneuert.
Auch ihr, als lebendige Steine, werdet aufgebaut zu einem geistlichen Hause, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. 1 Petrus 1,5.
Die Priester wurden darauf vorbereitet, während eines achttägigen Salbungsdienstes zu dienen, somit ist die Zahl 8 ein Symbol für die gesalbte Priesterschaft, die sich innerhalb der Lade befindet.
Aarons Stab.
Das gesalbte Priestertum der 144.000 wird innerhalb der Bundeslade durch den Stab Aarons dargestellt, der gesprosst hatte. Als der Stab Aarons sproste, schuf dies eine Unterscheidung zwischen Aaron und den übrigen Stäben der Stämme Israels, die nicht sprosten. In der Heiligen Schrift ist es der Regen, der das Sprossen der Pflanzen hervorbringt. Alle Propheten richten sich an die letzten Tage, so stellt Aarons Stab des Priestertums die Salbung der 144.000 in einer Situation dar, die mit Elia auf dem Karmel und den Milleriten im Jahr 1844 übereinstimmt. Er behandelt den Zeitpunkt, an dem eine klare Unterscheidung zwischen den wahren und den falschen Botschaften des Spätregens besteht. Diese Unterscheidung wird von Joel getroffen, wenn er darlegt, dass der neue Wein einer Klasse abgeschnitten wird. Die Klasse, der neue Wein von ihrem Mund abgeschnitten wird, sind die Trunkenen Ephraims bei Jesaja. Sie sind auch jene, die die Jünger zu Pfingsten beschuldigten, betrunken zu sein, und sie sind die Rebellen von 1888, die ihren Vätern folgten, die Rebellen von 1863 waren. Alle diese prophetischen Linien stimmen mit der Linie überein, die Schwester weit als zu dem Zeitpunkt eintretend bezeichnet, wenn die Welt erkennt, dass der Adventismus ungefähr 125 Jahre lang von den Feuerbällen von Nashville gewusst und nichts gesagt hat.
8, 80 und 81.
Die Zahl 30 und die Zahl 8 sind Sinnbilder des Priestertums der 144.000, die das Banner der letzten Tage sind, welches die Verbindung von Göttlichkeit und Menschheit darstellt. Die Zahl 8 ist der zehnte der Zahl 80, welche die Zahl der 80 tapferen Priester ist, die zusammen mit dem Hohenpriester dem König Usia widerstanden, der versuchte, im Heiligtum Räucherwerk darzubringen. 81 stellt Göttlichkeit, verbunden mit Menschheit, im Zusammenhang mit dem Priestertum der triumphierenden Gemeinde dar. Die Geschichte von Usias Rebellion verknüpft jenes Priestertum von 81 gerade in der eigentlichen Krise, die mit der Rebellion des Ptolemäus unmittelbar nach der Schlacht von Raphia übereinstimmt. Alle Propheten kennzeichnen die letzten Tage, daher wird das Priestertum der mit Menschheit verbundenen Göttlichkeit, welches das Priestertum der triumphierenden Gemeinde ist und aus 80 menschlichen Priestern und einem göttlichen Hohenpriester besteht, in der Geschichte kenntlich gemacht, die 2014 begann, als der ukrainische Krieg ausgelöst wurde. Das mittlere Kapitel der 12 Kapitel umfassenden Linie der Genesis ist Kapitel 17. Der mittlere Vers der 12 Kapitel umfassenden Linie ist Vers 22. Vers 22 kennzeichnet ein deutliches Ende eines Gesprächs zwischen Gott und Abraham, das in Vers 1 begann, und weist damit Vers 22 als das Ende einer prophetischen Linie aus, die die Signatur der 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets trägt. Der mittlere Vers der Linie von 22 Versen ist Vers 11, der wiederum die Mitte von drei Versen bildet, die das Feldzeichen der 144.000 kennzeichnen. Vers 11 ist daher die Mitte von drei besonderen Versen, und Vers 11 vermittelt die primäre Wahrheit nicht nur der 22 Verse, sondern auch der drei Verse, in deren Mitte er steht, und weist damit Vers 11 und 22 als Anfang und Ende des Hauptgedankens aus. Somit ist Vers 11 bis 22 in Kapitel 17 das Hauptthema der Kapitel 11 bis 22. Die Mitte der Kapitel 11 bis 22 im Matthäusevangelium ist Kapitel 16.
Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemandem sagen sollten, dass er Jesus, der Christus, sei. Matthäus 16,20.
Wie beim Mittelpunkt der Genesis markiert Vers 20 das Ende eines bestimmten Gesprächs, das in Vers 13 begann, als Christus und die Jünger in Caesarea Philippi ankamen.
Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen sagen die Menschen, dass ich, der Sohn des Menschen, sei? Sie aber sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere aber Elia, wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Hades sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, und was immer du auf Erden binden wirst, soll im Himmel gebunden sein, und was immer du auf Erden lösen wirst, soll im Himmel gelöst sein. Darauf gebot er seinen Jüngern, sie sollten niemandem sagen, dass er Jesus, der Christus, sei. Matthäus 16, 13, 20.
Raphia und Panium.
Nicht nur stellt der mittlere Abschnitt bei Matthäus ein eigenständiges Gespräch und Thema dar, sondern ebenso wie die Bundessymbolik des Zeugnisses der Genesis mit der Schlacht von Raphia übereinstimmt, findet das Gespräch bei Matthäus in Caesarea Philippi statt, das Panium ist. Panium aus Daniel 11, Vers 15, ist der Mittelpunkt der 12 Kapitel umfassenden Linie des Matthäus, und Raphia aus Daniel 11, Vers 11, ist der Mittelpunkt der 12 Kapitel umfassenden Linie der Genesis. Die 250 Jahre, die 457 vor Christus begannen, endeten 207 vor Christus, dem Mittelpunkt zwischen Raphia aus Vers 11 und Panium aus Vers 15, wo das Zeichen der Beschneidung Abrahams und das Bekenntnis des Messias durch Petrus zusammenlaufen. In der Linie des Matthäusbuches bezeugt Petrus seine Erkenntnis Christi, des Sohnes Gottes, bei seiner Taufe. Simon bedeutet einer, der hört, und Barjona bedeutet Sohn der Taube. Simon war einer, der die Botschaft der Taufe Christi hörte, als der Heilige Geist in Gestalt einer Taube herabkam. Die Taufe Christi war ein Sinnbild für den 11. August 1840, als der starke Engel aus Offenbarung 10 herabkam. Derselbe Engel kam am 11. September herab. Petrus stellt diejenigen dar, die den 11. September als die prüfende Botschaft der Generation der 144.000 erkennen. Petrus stellt jene dar, die die Methodik von Linie auf Linie anwenden. Er ist der Sohn, der Taube, als Sohn stellt er daher symbolisch die letzte Generation dar. Petrus ist ein Sinnbild der letzten Generation, und durch die symbolische Zahl seines Namens repräsentiert er die 144.000. Petrus stellt die letzte Generation dar, die die Botschaft der Bevollmächtigung hört, wenn Christus in der prophetischen Linie erscheint. Petrus erkannte die mit der Taufe Christi verbundene Botschaft, und somit konnte Petrus Jesus als den Gesalbten identifizieren, was im Hebräischen Messias und im Griechischen Christus ist. Petrus stellt jene dar, die verstehen, dass der Engel aus Offenbarung 18, der am 11. September herabkam, auch am 11. August 1840 herabgekommen war. Petrus stellt jene dar, die den 11. September als einen Wegmarkenpunkt verstehen, der nur durch das Zeugnis von zwei oder drei Linien bestätigt wird. Petrus, Bekenntnis lautet, dass 9-11 das Eintreffen des dritten Wehes kennzeichnet, welches die Prüfungsbotschaft für die letzte Generation ist. Dieses Bekenntnis ist der Punkt, an dem die Namensänderungen stattfinden. Abraham ist bei Raphia, und Petrus ist bei Panium, unmittelbar vor dem Kreuz. Zwischen Panium und dem Kreuz wird Petrus den Berg der Verklärung besuchen. In Panium wird Simon in Petrus umbenannt, als er sein Bekenntnis der Prüfungsbotschaft für seine Generation ablegte. Für die 144.000 ist diese Prüfungsbotschaft der Islam des dritten Wehes, der in der prophetischen Geschichte am 11. September eingetroffen ist. Der Beginn der Prüfung des Adventismus setzte am 11. September ein, und am Ende der Prüfung des Adventismus kennzeichnet die Botschaft des Islam der dritten Wehe, wann und wo Simons Name geändert wird. Die Botschaft, die Petrus am Ende versteht und die am Anfang durch die Botschaft des 11. September vorgebildet wurde, ist die berichtigte Botschaft der Feuerbälle von Nashville. Dort trifft das Posaunenfest in Verbindung mit der Erhebung des Banners und der verschlossenen Tür des Versöhnungstages ein. Diese Dinge werden wir im nächsten Artikel fortsetzen.